Medien- und Demokratiebildung zusammen denken. Online-Talks im Rahmen des Safer Internet Day am 8. Februar 2022. Eine gemeinsame Veranstaltung der Landeszentrale für politische Bildung und der Netzwerkstelle Medienkompetenz Sachsen-Anhalt.
Guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem ersten Online-Talk. Heute zum Safer Internet Day, zum internationalen Safer Internet Day. Heute findet in Deutschland, aber auch international, weltweit, viele Aktionen zum Thema sicheres Internet. Und in Deutschland koordiniert ClickSafe den Aktionstag. Und das Thema des heutigen Tages ist Fit für Demokratie, stark für die Gesellschaft, also ein sehr, sehr weites Thema. Und deswegen haben wir spannende Gäste heute im Laufe des Tages. Und wir starten heute mit Sabine Kriebsch. Sie ist Chief Digital Officer des Landkreises Anhalt-Bitterfeld. Und ja, vielleicht noch ein paar Worte oder ein Wort zu mir. Ich bin Alexander Kapilowski von der Netzwerkstelle Medienkompetenz Sachsen-Anhalt. Das ist ein Projekt der Medienanstalt und des Landes Sachsen-Anhalt. Und aus Magdeburg ist uns...
Sitzt da Heinz-Josef Sprengkamp jetzt in der Landeszentrale für politische Bildung.
Genau, das ist eine gemeinsame Aktion. Aufgrund des Mottos des heutigen Tages haben wir gesagt, okay, Medienbildung und Demokratiebildung, das passt sehr gut zusammen. Und wir wollen heute einfach mit spannenden Gästen ins Gespräch kommen zu diesem Thema. Und meine erste Frage, was macht eigentlich ein Chief Digital Officer, Frau Kriebsch?
Ja, also ein Chief Digital Officer, das ist eine wunderbare Bezeichnung für jemand, der den digitalen Wandel gestaltet. Man muss sich das so ein bisschen vorstellen, ein CIO ist so ein bisschen was wie der Leiter der IT-Abteilung, wenn man das auf die Landkreisverwaltung runterbricht. Also der ist verantwortlich für die strategische und für die operative Ausrichtung der IT-Infrastruktur, während ein CDO die Verantwortung für die Weiterentwicklung der Verwaltungsleistung hat. Also man entwickelt gemeinsam mit der IT-Abteilung, mit die IT-Infrastruktur, setzt die Anforderungen und digitalisiert die Kernprozesse. Das ist auch gerade meine wichtigste Aufgabe und versucht die dann eben in der öffentlichen Verwaltung zusammen mit den Mitarbeitern abzubilden. Die Weiterentwicklung und die Serviceorientierung für die Bürgerinnen und für die Wirtschaft und für die Mitarbeiterinnen steht natürlich im Vordergrund. Also das heißt, also man hat immer so das Ohr sehr viel näher, glaube ich, als die IT-Abteilung an den Anspruchsgruppen und versucht dann eben diese Nutzerzentrierung, die spätestens über das Online-Zugangsgesetz jetzt sehr intensiv in die Verwaltung getragen wurde, dann eben auch umzusetzen. Wie gesagt, die Anforderungen an die IT-Infrastruktur stellt man, also das heißt, man hat auch die IT-Sicherheit auf dem Schirm, potenzielle Risiken im Blick, gerade auch, wenn man neue Trends und neue Dienste und neue Leistungen umsetzt und entsprechend ist eben auch die Weiterbildung der Mitarbeiterinnen auf unserem Schirm, also auf dem Schirm des CDOs und man organisiert das Prozessverständnis. Das heißt auf der einen Seite diese mangelnde digitale Kompetenz, die man einmal bei den Mitarbeiterinnen noch vorfindet, auch bei Amtsleitern und in den Entscheidungsgremien, das versucht man eben auszugleichen. Man versucht die Mitarbeiter zu motivieren und zu engagierten Ansprechpartnern zu machen. Tatsächlich findet man auch, wenn man sich umschaut in der Verwaltung, etliche davon, auch etliche, was jetzt aus meiner Erfahrung ist, dass ich mich vorgestellt habe in meiner ersten Arbeitswoche vor 2 Jahren und da schon ganz viel Rücklauf kam mit, ich habe schon Erfahrung in der anderen Behörde gehabt und ich möchte das hier gerne umsetzen und endlich ist hier jemand Ansprechpartner. Also ich wurde damals auch sehr gut aufgenommen und das heißt also, dadurch, dass ich eine One-Man-Show in der Landkreisverwaltung bin oder One-Woman-Show, ist es tatsächlich auch so, dass man viele Dinge definitiv nicht allein stemmen kann. Und dem wird man sich auch sehr schnell bewusst. Und das bedeutet, dass man genau die engagierten Mitarbeiter, die man dann gefunden hat, eben vernetzt zusammenbringt und gemeinsam eben die Ziele für die Verwaltung auch definiert, was ist möglich und natürlich auch, wenn man neu dazukommt, zu horchen, was ist denn in den Ämtern möglich und wie weit können wir das denn überhaupt treiben? Also was sind die Ziele und was sind so die Rahmenbedingungen? Die wichtigste Aufgabe, die ich jetzt aktuell habe, ist die Entwicklung bzw. die Weiterentwicklung der Digitalstrategie. Das ist teilweise auch die Mitarbeit bei der IT-Strategie, bei der Sicherheitsstrategie. Das ist die Implementierung und Umsetzung der Digitalstrategie. Im letzten Jahr gab es ein langes Konsultationsverfahren. Genau, das ging ein Jahr und hat auch etliche kleine Vorträge und so weiter vorgebracht und natürlich auch die Kommentierung dazu. Und die wird dann auch irgendwann wieder intensiver im Netz sein, beziehungsweise jetzt findet man das schon auf YouTube, die ganzen einzelnen Vorträge und dann entsprechend auch mit der Kommentierung auf der Webseite. Zusätzlich betreue ich gerade, was das Gesundheitsamt betrifft, die ganzen Vorgaben aus dem ÖGD-Pakt, also für das öffentliche Gesundheitswesen, also um die Gesundheitsämter zu stärken. Das heißt, was da an Technik beschafft werden musste, was da an Personal und so weiter zur Verfügung gestellt werden, das muss natürlich Teil der Gesamtstrategie der Verwaltung sein. Und wann immer kleine Förderpakete aufgesetzt werden, sei es jetzt im Kulturamt, das habe ich auch aktuell, oder im Gesundheitsamt, muss das natürlich irgendwo in das gesamte Leitbild der Verwaltung hereingetragen werden und dann auch umgesetzt werden und dann natürlich auch entsprechend mit IT-Abteilungen implementiert werden. Ganz wichtig ist auch die Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes, entsprechend für die Bürgerinnen und Bürger auch die Touchpoints entsprechend zu definieren. Also immer, wenn man diese ganzen Verwaltungsbündel, also die ganzen Leistungsbündel und so weiter hat, ist es ja natürlich auch ganz sinnvoll, das so entsprechend zur Verfügung zu stellen, dass es eben einen direkt in der Situation, in der Lebenssituation abholt und damit, glaube ich, ist auch die Nutzung dann sehr viel intensiver, als dass ich den Leuten nur sage, hier, wir haben ein paar Leistungen online und dann guckt mal, ob ihr das machen könnt und die suchen sich das dann zusammen. Ich glaube, wenn die dann bei einer Wohnungsgesellschaft sitzen und gerade in den Ort gezogen sind, dort zu sehen, ich kann meinen Hund anmelden, ich kann mein Kind in der Schule anmelden, ich kann was weiß ich, den Bauantrag kann noch irgendwas verändern oder so weiter, hier Baumfällgenehmigung und so weiter, dann ist das ebenenübergreifend, dann ist es behördenübergreifend und das ist, glaube ich, für den Bürger auch sehr viel sinnvoller und man fühlt sich sehr viel angekommener. Ansonsten, wie gesagt, kleine Digitalisierungsprojekte, wie zum Beispiel Digitalisierung der Kultureinrichtungen, hier soll es einen Ticketshop geben, das darf ich noch so mit begleiten, dann Konzeption Intranet, das bezog sich jetzt aber nach dem Sicherheitsvorfall, dass wir unser Intranet mehr oder weniger verloren haben und das jetzt einfach mal ganz anders wieder aufsetzen. Und so auch, dass Mitarbeiter da jetzt nicht nur die stumpfe Informationen bekommen, sondern das auch entsprechend aufbereitet haben. Ansonsten ganz viele Geschäftsprozesse, digitale Akte, digitale Poststelle, Konsolidierung, digitales Archiv. Wir haben 5, 6 verschiedene Archivsysteme im Einsatz. Das heißt also, es sind auch ganz die profanen Lösungen, die wir hier versuchen, irgendwo zusammenzukriegen. Und ansonsten ist es viel Arbeit mit Daten. Also geplant ist jetzt auch für den Landrat so eine Art Führungsdashboard zur Verfügung zu stellen, damit er das strategische Controlling entsprechend datenbasiert wahrnehmen kann. Wir haben ein Projekt, das bezieht sich auf Open Data, Open Source, das nennt sich ODE, Open Data Ecosystem. Hier haben wir teilweise Hackathons mit Bürgern, mit Programmierern, mit Leuten, die einfach Lust haben, sich in Sachen IoT und kommunale Daseinsvorsorge auszuprobieren, beziehungsweise ihr Geschäftsmodell schon mal auf einer Open Source Cloud auszuprobieren. Wir haben Open-Source-PCs für Schüler, die wir bereitstellen wollen und versuchen uns natürlich spätestens jetzt seit diesem Sicherheitsvorfall an der Resilienz, haben hier ein Projekt, das wir gerade in die Wege leiten und ganz profan noch die digitale Inventarisierung. Das ist jetzt auch noch so ein kleines Thema, aber das sind halt so die Aufgaben, die nicht unbedingt IT-Abteilungen sind, aber die eher dann Aufgabe eines CDO sind.
Das war ja ein Parforce-Ritt durch Aufgaben eines Jahrzehnts. Und lassen Sie mich vielleicht einfach zurückblicken. Das war jetzt also wirklich ein große Beschreibung. Das sozusagen Big Picture haben Sie gerade gemalt. Und mittendrin waren an verschiedenen Stellen immer wieder, dass Sie sich einen Kopf gemacht haben, wie sage ich es denen, die von den neuen Dienstleistungen profitieren. Vielleicht können wir das nochmal aufgreifen. Weil ich halte das auch für eine entscheidende Geschichte. Ich habe im Verwandtenkreis eine 83-Jährige, die einfach dadurch, dass sie dann wusste, wie FaceTime funktioniert, hat sich ihr Leben mit Blick auf ihre Kinder und Enkel fundamental verändert. Jeden Tag hat sie Kontakt mit Menschen, die ja 500 und 1000 Kilometer entfernt sind. Aber man musste ihr das ganz kleinschrittig erklären. Und sie haben ja Verwaltungsmitarbeiter beschrieben, die sofort hier geschrien haben und gesagt haben, Ich mache mit. Ich kann mir das an einer bestimmten Stelle dezidiert jetzt schon vorstellen. Aber es gibt natürlich auch andere Mitarbeiter, denen man es möglicherweise kleinschrittiger vorstellen muss. Auch den Bürgern, die am Ende von den Dienstleistungen profitieren. Da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Wege, das zu erreichen.
Also im Fokus steht natürlich so die Motivation. Wir haben zum Beispiel einen Landkreis oder unser Landkreis beschreibt so die Form einer Sichel um Dessau. Das heißt also spätestens jetzt, wenn wir so ein bisschen Hochwasser haben, dann führt es dazu, dass keine Fähre mehr nach Aachen fährt oder beziehungsweise nach Zerbst fährt und Standorte teilweise abgeschnitten sind oder man lange Wege in Kauf nehmen muss. Wenn man dort Videokonferenzen mit einmal ermöglicht, dann sind Mitarbeiter schon mal sehr glücklich. Wir haben es mitbekommen, jetzt spätestens seit der Pandemie, dass Homeoffice immer attraktiver wird, dass die Leute sich mit ihrer Technik weiter auseinandersetzen. Wie gesagt, die Motivation der Mitarbeiter steht ganz klar im Vordergrund und das führt dann auch zu, dass man sich die Instrumente beibringt, auch hinterfragt, auch neue Ideen einbringt. Und was wir machen oder beziehungsweise was ich mache, ist, dass ich tatsächlich diese Instrumente jetzt nicht groß ankündige und sage, wir üben das jetzt alle mal, sondern wenn ich zum Beispiel mit meinen Mitarbeitern oder mit den entsprechenden Ämtern Leistungsverzeichnisse erstellen, dann setze ich ein Etherpad auf. Und dann arbeiten wir zusammen in diesem Pad, in diesem Tool und dann werden die Instrumente einfach genutzt und sie werden nicht in einem Seminar vorher totgeredet, sondern tatsächlich wird denen einfach der Nutzen näher gebracht. Also in ganz praktischen Beispielen jetzt ist ohne groß zu diskutieren, weil ich weiß, jede Diskussion im Vorfeld führt dazu, dass man Dinge erstmal so, dass man sich tausende Dinge überlegt, wie man es dann am Ende ablehnen kann. Und das ist so aktuell, das funktioniert, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch wenn der Sicherheitsvorfall natürlich dazu führte, dass die Leute erstmal hinterfragt haben, so ja, was ist denn, wenn jetzt alles gar nicht mehr geht? Die haben sich am Ende auch trotzdem organisiert und die haben zu Hause auch andere Lösungen gefunden.
Ja, aber wenn Sie es gerade ansprechen, den Hackerangriff, mit dem Sie jetzt seit dem 9.7. zu tun haben, das hat ja auch landesweit oder auch über Sachsen-Anhalt hinaus für Aufsehen gesorgt, Sensibilität fürs Thema in umfassender Weise auch dort geweckt, wo sie nicht vorhanden war, nach meiner Beobachtung. Können Sie etwas sagen zum aktuellen Stand der Dinge? Vor kurzem hat Herr Grabner eine Zusammenfassung medial mitgeteilt, dass man doch jetzt vieles geschafft hat. Sie haben auch einiges angedeutet, dass Sie Prozesse verändern. Vielleicht können Sie das kurz zusammenfassen.
Wir fangen mal an mit dem Angriff oder beziehungsweise was passiert ist, weil das einige Entscheidungen oder zumindest auch erklärt, warum das alles so lange dauert. Also wir hatten am 5.7. Auf mehreren Systemen hat man gemerkt, dass über kodierte PowerShell-Befehle eben so Backdoors installiert wurden. Was bedeutet, dass wir im Endeffekt wussten, dass das ganze System schon kompromittiert ist und wir dann jetzt nicht einfach sagen konnten, wir werden irgendwie alles zurückspielen und so weiter. Also die ersten Verschlüsselungsaktivitäten und ganz kurze Erklärung zum Thema Ransomware, also die ersten Verschlüsselungsaktivitäten waren dann am 6.7. morgens 4.30 Uhr, da ist natürlich auch kein Mitarbeiter online, das heißt also die ganze Verschlüsselung und so weiter von den Rechnern, die online waren, teilweise beim Amt für Brandkatastrophenschutz und Rettungswesen, die lief natürlich sehr schnell durch, was bedeutet, dass das Netzwerk da durchaus sehr geschädigt war. Und die hauptsächliche Verschlüsselung begann dann 6.30 Uhr. Dann kamen auch die Anrufe von diesen ganzen Ämtern, die gesagt haben, irgendwas stimmt hier nicht. Und auf allen Systemen, also das konnten wir im Nachgang nachvollziehen, wurden zu unterschiedlichen Zeiten auch die Security- und Ereignisanzeigen, Logs und Protokolle eben gelöscht. Die Verschlüsselung, konnten wir sehen, wurde von Hand ausgelöst. Das heißt also, wir wussten zu einem bestimmten Zeitpunkt, dass der Angreifer sich manuell im System bewegt hat und das tatsächlich auch über mehrere Tage. Wie gesagt, die Verschlüsselung lief sehr schnell, hat einen riesen Schaden angerichtet und man hatte dann eben auch gesehen, zu jeder Datei wurde eine HTML-Datei angelegt. Also dort gab es dann den Link zum Tor und zur Lösegeldforderung. Und insofern hatten wir eine Situation, die wir vorher noch nicht hatten. Also man kennt es, wenn mal die IT aus, wenn mal ein Stromausfall war und irgendein Switch kaputt ist, aber natürlich nicht, wenn man weiß, dass seine Daten in anderer Leute Hand ist. Das heißt also, die Mitarbeiter vom BKR haben dann angerufen. Ist ja natürlich klar, dass man dann auch erstmal noch anders reagiert, weil BKR hat die Leitstelle. Das sind so verschiedene wirklich sensible Prozesse in der Verwaltung, auch von der Landkreisverwaltung, die einen dann sehr aufhorchen lassen. Und wenn dann auch noch steht auf dem Monitor Landkreis Anhalt-Bitterfeld, you are fucked, do not touch anything, dann ist das eine vergleichsweise ungewöhnliche direkte Ansprache eines Verwaltungsmitarbeiters. Also die waren dann auch sehr, sehr aufgebracht. Das heißt also, das Krisenmanagement bis zur Ausrufung des Cutfalls, wir hatten es schon angesprochen, dass alle kritischen Systeme erstmal vom Netz getrennt wurden, auch vom Landesdatennetz getrennt wurden und die Ransomware, also wir dann erstmal gesehen haben, die Summe, die war relativ hoch, also relativ hoch für eine Landkreisverwaltung, die das mal eben oder die 500.000 mal eben nicht im Haushalt irgendwo stehen hat. Und natürlich auch eine öffentliche Hand, die einfach auch keine Lösegeldforderungen bedienen wird. Und das bedeutet eben, dass man sich überlegen musste oder dass man sich im Vorfeld überlegt hat, ist die Rückgabe der Daten nicht garantiert, weil die wurden abgezogen. Also die Daten sind ja nicht gelöscht. Also wir haben ja keine Garantie, dass die Daten gelöscht werden. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch keine Garantie, dass die Verschlüsselung und dieses Entschlüsseln am Ende funktionieren wird. Das heißt also, man hat sich angeguckt und hat dann die Entscheidung getroffen, auf keinen Fall wird diese Lösegeldforderung bezahlt, zumal ja auch der nächste Angriff darüber finanziert werden könnte. Und das bedeutet eben auch, dass wir sehr schnell dann entschieden haben, also der Datenschützer, der Landesdatenschützer wurde informiert, wie gesagt, die Trennung zum Landesdatennetz, weil man wusste, das ist jetzt eine größere Geschichte. Man hatte das BSI über den Vorfall informiert und zeitgleich liefen aber schon die Arbeiten in der eigenen Verwaltung. Also das heißt, der Grund für die Verschlüsselung wurde gefunden, verschiedene Server wurden hochgefahren, man hatte eine Infektion erkannt, die Server wurden wieder runtergefahren. Bei einigen ging auch das mit der Verschlüsselung weiter und das hat eben für weitreichende Einschränkungen gesorgt. Also das heißt, diese ganze Situation in der Landkreisverwaltung, dass die Kasse nicht mehr funktioniert hat, dass die Zeiterfassung nicht mehr funktioniert hat, also dass man das Intranet nicht mehr hatte, dass man kaum eine Information hatte, dass man jegliche Information nur noch über die Haussprechanlage alle Jubeljahre erkannt hat, das ist natürlich eine wirklich, wirkliche Herausforderung. Wenn man uns auch mal ein bisschen vorwirft, also wir hätten keine Backups gehabt, wir hatten Backups, also wir haben Backups gesichtet. Wir haben andere Stellen involviert, also wir haben auch unsere externen Dienstleister aktiviert, das betrifft unter anderem die Firewall und so weiter. Wir hatten der Polizei Bescheid gesagt, der Personalratsvorsitzende wurde informiert und zeitgleich wurde auch immer der Ruf nach der Wiederinbetriebnahme lauter, was natürlich auch immer so für die Vehemenz der Situation oder der Druck auf die IT-Abteilung wirklich sehr, sehr schwerwiegend war. Ne? Und das heißt also, der Hilferuf letztlich oder die Hilferuf erstmal so im kleineren Kreis, also auch hier, was die kommunale Familie betrifft oder was der Umgang mit dem Land betrifft. Ich hatte eine SMS vom damaligen Staatssekretär, der einfach das in der Zeitung gelesen hat und fragte, ob wir Hilfe brauchen. Das bedeutet also, wir hatten uns damals gewünscht, eher so eine Art Lotsen zu haben, weil diese ganzen Abläufe, die innerhalb der IT sind, wenn man einen Vorfall hat, die sind relativ klar, aber nicht die Vorfälle, die man in der ganzen Kommunikation mit dem Land und mit den anderen oder die ganzen Vorgänge, die man in der Kommunikation mit dem Land und mit anderen Einrichtungen hat, das ist tatsächlich nicht klar gewesen für uns, vor allem nicht, wenn man in diesem Ausmaß arbeiten muss und mit diesem Ausmaß an Schaden umgehen muss. Das BSI hatte dann auch relativ schnell ein Krisenteam entsendet, weil der Fall ja doch recht interessant war, weil man damals auch nicht wusste, ist es jetzt dieses Printer Nightmare, das hat sich später als falsch herausgestellt. Aber das war doch für das, also das wäre auch der erste Vorfall, also in der Landkreisverwaltung gewesen, das auf dieses Problem sozusagen dort referenziert hätte, aber das war es wie gesagt nicht. Und Fakt ist aber, dass auch im Vorfeld so viel passiert ist und dass so viele Leute über den Tatort gelaufen sind, dass man einfach Patient Null auch nicht mehr finden wird, weil hier einfach schon zu viel auch gemacht wurde. Was den Katastrophenfall angeht, ja, wir waren der erste Cyber-Katastrophenfall, bezog sich natürlich darauf, dass die Unruhen von draußen auch spürbar waren. Also das heißt, Sozial- und Unterhaltszahlungen, wenn die nicht mehr möglich sind, dann findet man dann relativ schnell Post, Rückfragen und so weiter. Wichtig ist auch in dem Moment zu sagen, dass die Landkreisverwaltung ja weiterhin erreichbar war. Was heißt pandemiebedingt, sind natürlich die Leute an den Türen erstmal stehen geblieben und mussten Zugang erstmal über den Wachschutz, bekommt man ohnehin gerade aktuell. Aber die Sache ist natürlich, unsere Telefone haben weiter funktioniert. Und das heißt also, die Anrufe kommen unmittelbar von außen. Warum man den Cutfall danach eben ausgerufen hat, war, dass man sich schnellere Entscheidungen damit erhofft hat. Und das hatten wir auch. Also wir hatten einfach auch Stabsstrukturen, die schnellere Entscheidungen natürlich herbeiführen konnten, das auch in Sachen Kommunikation oder in Sachen Beschaffung. Also man musste nicht für jede Beschaffung über 25.000 Euro durch einen Vergabeausschuss. Und das ist einfach wichtig, dass diese Dinge dann in dem Moment liefen und eben auch entschieden werden konnten. Auf der anderen Seite hatten wir natürlich auch die Amtshilfen. Also das war, ob das jetzt hier das BSI war, ob das das Finanzministerium gleich zu, in den ersten Tagen war, das ZERT Nord, das LKA, andere Landkreise und kreisfreie Städte, die dann über den Katastrophenfall natürlich auch gesagt haben, wir können euch helfen und wir können auch Dienstleistungen für euch bereitstellen. Also das heißt, also Bundeselterngeld wurde, also da gab es einfach einen Anruf von Dataport, die gesagt haben, wir haben hier 5 Rechner, die sind alle fertig konfiguriert, wir bauen ein Netz auf und dann ist das wieder möglich, weil ganz ehrlich sind das ganz fragile Gruppen, die einfach darauf angewiesen sind, dass diese Gelder fließen. Die wissen nicht, wie die ihre Miete für die nächsten Monate bezahlen können. Für Sozialamt und so weiter, da gab es einfach, dass wir zusammen mit der Sparkasse die Kontoauszüge rausgesucht haben und einfach auf Grundlage der letzten Auszahlungen die Gelder leisten konnten. Also das sind einfach Sachen, die muss man als Landkreis sehr, sehr schnell auch entscheiden. Und was das Krisenmanagement betrifft, also wir haben den Wiederaufbau der Infrastruktur, also als erstes stand natürlich das Notnetz, das grüne Netz, als erstmal jedes Amt wieder eine eigene E-Mail-Adresse hatte, Daten und Dokumente austauschen konnte und überhaupt erstmal wieder Briefe schreiben konnte, weil man muss sich eben überlegen, dass die Clients auszuschalten waren und auch nicht wieder einzuschalten waren und teilweise sind die bis heute auch noch nicht eingeschaltet. Das heißt also, dieses Notnetz stand nach 2 Wochen. Damit war, wie gesagt, der Landkreis wieder per Mail erreichbar. Man konnte die Webseite weiter erreichen, man konnte Facebook weiter erreichen. Entsprechend kamen dann auch die ganzen Kommentare mit, spielt da einfach Backups ein und dann ist alles wieder gut. Also wenn man bedenkt, dass der Angreifer sich wahrscheinlich über Monate im System dort umgesehen hat, dann muss man natürlich davon ausgehen, dass man den Angreifer dann auch weiterhin in der eigenen Infrastruktur hat. Was das Zielsystem betrifft, also das wurde dann auch mit einem Dienstleister aus der IT-Wirtschaft konzipiert und da sind wir immer noch dran, diese Zielinfrastruktur irgendwo zu erreichen und bis dahin läuft natürlich auch parallel die ganze Priorisierung der Fachverfahren. Also alles, was Baurecht und so weiter ist, alles, was Umweltrecht ist, ist jetzt auch erstmal, oder was Kfz-Zulassung betrifft, es wird erstmal in so einer Zwischeninfrastruktur in eigenen Netzen aufgebaut. Dann ist natürlich die Problematik, man schafft wieder Daten, die später wieder in die Zielinfrastruktur migriert werden müssen und dann uns nochmal sehr viel Zeit kosten werden, selbst wenn die Zielinfrastruktur wieder steht. Wie gesagt, der Cut-Fall ist am 31.01. aufgehoben worden, hat natürlich auch den Hintergrund, dass die Strukturen, die man im Lande für uns vorhält, weil wir ja über das Lagezentrum und so weiter auch immer wieder Bericht abgeben müssen, jede Woche, also gerade in den letzten Monaten war es so, dass wir uns nur noch einmal pro Woche für die Krisensitzung dort getroffen haben und ansonsten ist es jetzt so ein fließender Übergang in die Arbeitsgruppe Wiederaufbau. Wie gesagt, der Wiederaufbau geht weiter, wir sind immer einen Tag weiter als gestern, also Meilensteine, also dass jetzt große Meilensteine erreicht wurden, das ist aktuell nicht der Fall, aber es ist ganz einfach, es war durchaus der richtige Zeitpunkt. Wir stehen kurz vor einem neuen Haushalt, der verabschiedet ist, das heißt also, man kann auch wieder Geld ausgeben auf normalem Wege, muss ich jetzt ganz ehrlich so sagen, und wir haben natürlich jetzt die ganze Zeit was jetzt hier über, wie gesagt, dass die ganzen Vergabeausschüsse und so weiter, also ich denke, wir sind jetzt auch wieder in einer Situation, wo man diese Entscheidung auch längerfristig herbeiführen kann, also aus der Notfallsituation sind wir raus. Die Schadensbilanz, wenn man sich das so überlegt, ne, also wir haben die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten, das betrifft teilweise 92 Personen, das waren Mobiltelefonnummern, das waren Privatanschriften, Bankverbindungen und so weiter. Dann ist man natürlich auch dabei, wenn man die Leute sensibilisiert oder wenn man die Mitarbeiter sensibilisiert, dass jetzt diese Daten oder auch eben Kreistagsmitglieder, die es betroffen hat, dass diese Daten für Zahlungs- und Versandbetrug, für Identitätsdiebstahl, Spam-Kampagnen und Phishing-Attacken und so weiter genutzt werden könnten. Und auch wenn man jetzt eine Veröffentlichung hat von ca. 200 Megabyte, ist natürlich auch schon veröffentlicht oder ist natürlich nicht veröffentlicht im Sinne von Daten, aber ist es natürlich klar, dass wir einen Datenabzug von 62 Gigabyte hatten, was bedeutet, also dazu können wir auch nicht sagen, welche Daten das sind und das bedeutet natürlich auch, dass man hier einen extremen Vertrauensverlust hat. Also ich auch kämpfe mit dem Vertrauensverlust in die Digitalisierung. Also die ersten Reaktionen waren natürlich immer so, warum haben wir jetzt die E-Akte? Hätte ich mal lieber noch meine Papierakte gehabt. Also das ist, man fängt nicht bei Null an. Man hat auch gesehen, wie weit die Digitalisierung schon die Verwaltung durchwachsen hat, so durchzogen hat. Aber im Endeffekt hat uns das ja um Monate zurückgeworfen. Also wir sind bei Kosten von circa 2 Millionen und auch wenn man denkt so nach dem Motto, warum hattet ihr denn keine Cyberversicherung? Das hilft einem relativ wenig, was den zeitlichen, also was diesen Zeithorizont betrifft. Mag es sein, dass man das Geld hat, um dann eine IT-Security-Firma, so gerade am Anfang bei diesen ganzen Wiederaufbaumaßnahmen, bei der Konzeption des Notnetzes zu haben, mag das abgedeckt sein durch die Cyberversicherung. Im Endeffekt ist der Schadensfall eingetreten, hat man eigentlich andere Probleme. Also es ist der zeitliche Faktor, es ist der Vertrauensverlust. Und natürlich ist, wird man da hier noch ewig darüber diskutieren müssen. So, und an sich ist natürlich das Beste, was man daraus machen konnte, dass man, also das, was wir daraus machen konnten, in Anbetracht der vielen Hilfe, die wir dort hatten, so eine Art Expertengremium zu gründen und daraus jetzt in eine Richtung zu gehen, dass man das Ganze auch so ein bisschen besser aufstellt, also dass wir die ganzen Erkenntnisse, die wir aus dem Vorfall ziehen konnten, dass wir die jetzt einfach mal auch für andere Landkreise zur Verfügung stellen und diesen Wissenstransfer dort in die Wege leiten. Also da war natürlich auch, das war jetzt auch schon in der Diskussion, als Adaption des THW ein CHW zu konzipieren und dann eben auch vielleicht bundesweit auszurollen und sagt, es war jetzt der Anlass, die Cyber oder die Katastrophe im Cyberraum zu haben. Und vor diesem Hintergrund, und wenn man überlegt, wie wir damals das Krisenmanagement hatten, und das ging schon sehr schnell, haben wir hier die Hoffnung, die Abläufe einfach schneller und konzentrierter zu erledigen. Und die Mitarbeiterin, also gerade was ich jetzt bei meinen IT-Mitarbeiterinnen und gesehen habe, dass man nicht immer wieder bei jedem Partner, der vor Ort ist, das Gleiche erzählen muss oder in abgewandelter Form oder das mit zusätzlich zu dem, was gestern passierte, und immer wieder von der Arbeit und von der eigentlichen Tätigkeit der Wiederherstellung oder der Reaktion auf das ganze Geschehen eben abgelenkt ist. Das heißt, in den ersten Tagen ist dann Schnelligkeit gefragt, also und gerade so ein Zusammenschluss von IT-Sicherheitsexperten und ehrenamtlichen Helfern, also so einem zivilgesellschaftlichen Engagement oder ich weiß nicht, ob man es jetzt digitales Ehrenamt, das ist es nicht, aber zumindest was diesen Sicherheit betrifft. Und eben auch die Verwaltung also Verwaltungsmitarbeiter an sich mit entsprechenden Erfahrungen und dann IT-Sicherheitsfirmen, dass man hier tatsächlich was wirklich Gutes auf die Beine stellen kann, den Wissensaufbau im Verlauf der Bearbeitung der ganzen Vorfälle zusammenführt, sinnvoll eben aufbereitet und dass ich denke, dass dieser Austausch auch durchaus zu mehr Expertise führen kann. Und das trifft Gott sei Dank auf Landesebene auf sehr viel Zustimmung und auch bei den anderen Kommunen. Also wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass uns ganz viele Kommunen erstmal angefragt haben, was ist bei euch passiert, was waren eure ersten Schritte, dass ich weiß, dass wenigstens 3 unserer kommunalen Beteiligungen, also unsere eigenen Unternehmen, gefragt haben, wer sind denn überhaupt die Ansprechpartner und was machen wir denn überhaupt, wenn was bei uns passiert. Ich glaube, also das ist auch diese Vernetzung, auf die wir am Anfang zu sprechen kommen, dass man hier eine sehr gute Arbeit leisten kann und auch hier als, ich sage es jetzt mal, kommunale Familie, da auch einfach sehr gut zusammenwirken kann. Und man hat entsprechend auch alle, wir haben alle die gleichen Probleme. So. Insofern, das CHW kann mit der Unterstützung, also eben von diesen Verwaltungsmitarbeitern vom Bund, eben auch, so weiß ich nicht, jetzt so hoheitliche Aufgaben wahrnehmen, aber dass es eben auch keine Tätigkeiten sind, die sonst von der Wirtschaft übernommen werden.
Ja, also vielen, vielen Dank für den Einblick. Also es ist immer sehr spannend, dass es wie ein Kriminalfilm, würde ich jetzt fast meinen.
Ja, und wir sind noch mittendrin.
Genau, und vielleicht nochmal ganz kurz, sind eigentlich schon über die Zeit, was sind tatsächlich die Konsequenzen an Cybersicherheit? Also was ist so, was zieht man aus so einem Fall heraus? Wie schützt man künftig die Systeme, sei es die Verwaltung oder wo setzt man da an? Setzt man da mal mit Mitarbeiter an oder man muss sicherlich so einen Prozess ganzheitlich begreifen, aber was sind so die Anforderungen an den Mitarbeitenden und auch an die Sicherheitssysteme innerhalb der Verwaltung?
Also ich versuche es jetzt kürzer zu machen, weil ich habe schon gesehen, wir sind über die Zeit, ja. Also das Risiko ist natürlich extrem hoch, ne? Also wir sind als Verwaltung auf der einen Seite kaputt gespart, auf der anderen Seite sucht man sich auch immer wieder in den Ämtern, in den Fachbereichen Mitstreiter. Das heißt also, man muss auf der einen Seite die Mitarbeiter sensibilisieren, auf der anderen Seite braucht man natürlich auch die Mittel für die Infrastruktur. Das ist klar, wir nutzen häufig und einfach überalterte Monokulturen, ne? Also veraltete Hardware, Software, das bleibt einfach nicht aus, weil einfach diese Gelder in der Diskussion um, brauche ich jetzt die Straße oder irgendwas, wo ich ein Band durchschneiden kann, oder brauche ich IT-Sicherheit? IT-Sicherheit sieht man nicht. Insofern ist es wenig im Bewusstsein einmal der Mitarbeiter und auf der anderen Seite wenig im Bewusstsein für alle diejenigen, die außerhalb der Verwaltung stehen. Ja, auf der einen Seite hat man die kleinen IT-Abteilungen, die auf der einen Seite die Aufgaben nicht mehr leisten können, die keine IT-Security-Updates und so weiter in dem Maße und in der Schnelligkeit einspielen könnte, wie es eigentlich sinnvoll wäre. Man hat immer wieder die Diskussion um die Zwei-Faktor-Authentifizierung, wo ich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter habe, die sagen, ich benutze da nicht mein privates Handy dafür, ich lasse mich anrufen. Das macht es auf der einen Seite auch schon schwer, auf der anderen Seite hat man sich, um sich die Arbeit zu vereinfachen, auch Mitarbeitern Rechte eingeräumt, die nicht sinnvoll sind. Also sich selber Programme zu installieren auf den kleinen PCs ist nicht IT-Sicherheit. Also das wird definitiv, oder das wurde jetzt auch angegangen, dass das tatsächlich nicht mehr funktioniert. Dann auf der anderen Seite hat man es so, dass Verwaltungen, es gibt so Richtlinien und Rahmenbedingungen, wie man arbeiten kann, also oder nicht wie man arbeiten kann, sondern wie es BSI das eben vorschreibt und empfiehlt, wie so ein Grundschutz aussehen sollte. Es ist eine Empfehlung und eine Empfehlung öffnet natürlich Tür und Tor, das Ganze abzuwandeln und aufzuweichen und so weiter. Wir haben jetzt eine Landesregierung, die sich sehr für die IT-Sicherheit, also gerade auch in Anbetracht des Vorfalls engagiert und das heißt also, auf der einen Seite strebt man hier so eine Resilienz an, also dass wir auf der einen Seite erfolgreiche Angriffe dann frühzeitig erkennen können und wollen und das natürlich auch gerne mit dem Land, weil wir sind nicht der einzige Landkreis, den es betrifft und gerade in Anbetracht unserer kreisangehörigen Städte und Gemeinden denke ich, dass die noch weniger vorbereitet wären auf solche Vorfälle, dann würden wir uns beispielsweise wünschen, so ein Monitoring auf Landesebene, so ein Security Operations Center dort vielleicht zu installieren, sodass Bedrohungen rechtzeitig erkannt werden könnten. Und dann auf der anderen Seite fehlt es uns komplett an einem kommunalen Lagebild. Also diese ganze Sicherheit, also diese ganze Situation zur Cybersicherheit, die ist aktuell nicht möglich. Vielleicht ist das dann machbar über ein CHW und gerade so die strategische Beurteilung der Gesamtlage und deren Entwicklung und damit verbunden eben auch die Entwicklung von einem leistungsfähigen, sach- und fachgerechten und zeitgerechten, vor allem Beantwortungsprozess, das wäre, glaube ich, ganz wichtig. Und wenn man sich auf die Mitarbeiter konzentriert, also auf alle anderen, die nicht innerhalb der IT-Abteilung sind, dann würde ich mir absolut wünschen, dass diese Sensibilisierung für IT-Sicherheit, die wir jetzt schon in der Dienstanweisung versuchen vorzugeben, aber dass man die auf der anderen Seite eben auch sensibilisiert, wie schnell so eine Phishing-Attacke, also wie schnell so eine Phishing-Mail ausgefüllt werden kann, dass wir das noch viel öfter machen, also teilweise in diesen Simulationen, teilweise auch in so Situationen, wenn man einfach die Probe aufs Exempel macht und diese Mails an die Mitarbeiter schickt und guckt, wer drauf reingefallen ist und ich einfach sagen, dann, also, und dass man dann halt tatsächlich auch mit einer offenen Fehlerkultur nicht diese Mitarbeiter bestraft, sondern die Erkenntnisse daraus zieht und dann wirklich nochmal sensibilisiert. Also diese regelmäßige Teilnahme an Schulungen, die Akzeptanz für die Vorgaben der IT-Sicherheit, dass man auch als Mitarbeiter nicht ständig irgendwelche Umwege erfindet, weil man YouTube nicht anklicken kann oder irgendeine Seite nicht anklicken kann oder sein USB-Stick von hier nach dort trägt mit Daten, die dort eigentlich nicht hingehören und seine eigenen Devices, also seine eigenen Geräte mitbringt, das ist halt ein Riesenthema. Ne? Und auf der anderen Seite natürlich auch dieses ganze Thema Datenkompetenz, also auf der einen Seite dieser Willen zur Nutzung, auf der anderen Seite, dass man diese Daten, die man hat als Verwaltung, auf der einen Seite wertschätzt, um die neuen Probleme, gesellschaftliche Probleme oder entwicklerische Probleme, gerade Regionalentwicklung und so weiter, anzugehen und auf der anderen Seite diesen Schatz auch als solchen begreift und natürlich auch weiß, dass man diesen beschützen muss und dem man eben entsprechend mit seiner Sicherheit oder mit seiner Infrastruktur umgeht Und dann auf der anderen Seite möchte ich es auch erweitern um das ganze Thema Datenqualität, weil ich glaube, das ist das, was uns weiterbringt. Und das würde ich mir wünschen als Sensibilisierung für die Mitarbeiter. Also auf der einen Seite innerhalb der IT-Abteilung, auf der anderen Seite natürlich auch in jedem anderen Fachbereich.
Ich will das Bild nur, weil es gerade so gut passt, ein bisschen ausweiten, auf Bildungsprozesse kommen und einfach auf den ganz normalen Bürger, der so seine Verwaltung ganz anders erlebt als, ich kenne da so einen Spruch, mit dem die Göttinger Sieben vom damaligen preußischen Innenminister von Rochow abgespeist wurden, nach dem Motto, du Bürger, maße dich nicht an mit deiner begrenzten Weisheit an den Entschlüssen deines Staatsoberhauptes zu zweifeln. Das war eine Kurzzusammenfassung. Das Originalzitat ist viel besser. Jetzt wollen wir eigentlich einen ganz anderen Bürger, einen politisch Interessierten, einen jemand, der auch sagt, Online-Zugangsgesetz, das muss ich mir mal genauer angucken. Wie schnell seid ihr eigentlich? Was kommt als erstes und als nächstes? Und ich sage es auch mal anderen, was ich schon weiß. Und ich vielleicht sogar, ich vernetze mich ehrenamtlich, freiwillig, um in meiner Schule den Prozess der Digitalisierung auch ein bisschen zu auf einem freiwilligen Ticket sozusagen zu begleiten. Jedenfalls, wenn ich mit Ihnen zu tun hätte, so einladend, wie Sie auf die Mitarbeiter zugegangen sind, das wäre ja auch etwas mit Blick auf den Bürger oder die Bürgerin, die einfach auch ihre Kompetenz offensiv angesprochen haben möchte. Und man wird nie 100% dann gewinnen. Aber für Schule brauchen wir jede Ressource, denke ich, vom Vorlesepaten bis zur Unterstützung bei der Netzwerkadministration, wenn da Kompetenz da ist. Und es ist unter Eltern auch nicht die Kompetenz vorhanden.
Auf jeden Fall. Ich, also meiner Meinung nach, die Schüler und Jugend, junge Menschen gestalten die Zukunft. Und gerade wenn ich daran denke, wie viele Informationen im Netz bereitstehen, wie viele Informationen im Netz zum Thema Stadtentwicklung und so weiter bereitstellen. Also dieses ganze Gestalten von Umwelt und Umfeld, gerade im Bereich von Smart Cities und Smart Regions, was uns als Landkreis extrem betrifft, ist natürlich so, dass ich auf der einen Seite die Anspruchsgruppen habe, die sagen, wie möchte ich künftig leben, wie möchte ich künftig miteinander leben, und auf der anderen Seite, wie komme ich dahin? Und was ich persönlich absolut unterstütze, sind diese ganzen Citizen Science Projekte und dieses ganze Thema IoT und Open Data. Und das, glaube ich, ist einer der wichtigsten Faktoren, um junge Menschen oder überhaupt Menschen, die auch in sich im Arbeitsprozess befinden oder eben auch die Experten, die aus den älteren Semestern, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, ich, um jetzt einen kleinen Erfahrungswert zu teilen, wir hatten in Halle das ganze Thema Feinstaubs in so einem Projekt und das war, egal welches Alter, das war wirklich von ganz jungen Menschen bis hin zu Bürgerinnen und Bürgern, die so um die 70 waren. Also das war einfach Interessen- oder motivationsgetrieben. Eine Frau hatte zweimal im Jahr plötzlich eine Lungenentzündung, die wollte wissen, warum. Und so kommen Menschen zu Technik und so kommen Menschen dazu, Probleme zu lösen und so kommen Menschen zu Daten, die sie dann der Verwaltung auf den Tisch legen und sagen, so, ich bin informiert und das ist Faktenlage und ich möchte, dass ihr euch dazu artikuliert und ich möchte, dass ihr dazu, dass wir dazu gemeinsam eine Lösung finden. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Also es geht ja nicht nur darum, die Informationen, die ich jetzt so vielleicht wie im Internet 1.0 nur konsumiere, sondern tatsächlich, dass ich auch Werte und Wissen schaffe, indem ich mich einmische und dann entsprechend auch Handlungsableitungen und so weiter daraus ziehen kann und gemeinsam mit anderen, weil ich glaube, ganz viele sind Experten auf ihrem Gebiet und wenn die zusammenfinden, dann passieren ganz wunderbare Sachen, wie das eigentlich so sein soll in einer gemeinsamen Stadt.
Vielen, vielen Dank. Also das ist das, was wir uns wünschen, einen mündigen Bürger, sowohl als also analog als auch digital natürlich. Und das miteinander zu verbinden, wäre es tatsächlich wunderbar, dass man sozusagen sich selber ja im Sinne der Selbstwirksamkeit, ja, also sich sozusagen auch gesellschaftlich sich beteiligen kann. Also das ist das, was unser aller Ansinn ist. Ja, und ich glaube, das war ein wunderbares Schlusswort von Ihnen gerade. Und wir danken herzlich für die Ausführung.
Danke, Frau Griebsch.
Einen schönen Tag.
Vielen, vielen Dank.